Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Im Februar diesen Jahres, da herrschte in Freiburg der Ausnahmezustand. Mitten in der Stadt, mitten im Zentrum von Freiburg war eine Demonstration geplant. Die NPD wollte in Freiburg in der Stadtmitte demonstrieren. Und es war auch noch eine Gegendemonstration angekündigt. Und die Polizei, die rechnete mit mehreren gewaltbereiten Teilnehmern auf beiden Seiten. Und sie war mit mehreren Hundertschaften vor Ort, um diese verfeindeten Gruppen auseinanderzuhalten. Es waren sogar Wasserwerfer da, um diese verschiedenen Gruppen voneinander zu trennen. Die Polizei hat die Situation dort wirklich sehr ernst genommen und sie hatte sich wirklich darauf eingerichtet, dass das Schlimmstmögliche passiert. Und die Demonstranten der NPD, die hatten sich aus dem ganzen Bundesgebiet aufgemacht in Richtung Freiburg. Und es war geplant, dass sie sich alle in Karlsruhe treffen und dann von dort aus gemeinsam mit dem Zug nach Freiburg fahren. Aber dann kam alles anders. In Karlsruhe standen die Demonstranten der NPD nämlich am falschen Bahnsteig. Und sie stiegen in den falschen Zug. Sie stiegen in den Zug, der nach Mannheim fuhr. Und sie saßen nicht im Zug Richtung Freiburg. Und in Freiburg, da standen Hundertschaften der Polizei. Da standen die Wasserwerfer bereit. Und die Gegendemonstranten standen da und warteten. Aber die Jungs von der NPD kamen nicht. Sie waren auf dem Weg nach Mannheim. Sie kamen nie in Freiburg an und die Demonstration wurde abgesagt. Was lernen wir daraus? Vorsicht bei der Ankunft. Es kann der falsche Bahnsteig sein. Wenn wir mit dem Zug nach Freiburg fahren wollen, dann sollten wir auf dem richtigen Bahnsteig stehen, nämlich auf dem Bahnsteig, wo der Zug in Richtung Freiburg auch tatsächlich ankommt. Wenn wir aber bei der Ankunft des Zuges am falschen Bahnsteig stehen und in den falschen Zug einsteigen, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn wir unser Ziel nicht erreichen. Und so ähnlich läuft das doch auch bei unserem Glauben. Jesus ist der Zug zu unserem wahren Zuhause, der Weg zum ewigen Leben. Er ist sozusagen unser Fahrschein in Richtung Himmel. Aber wenn wir dort ankommen wollen, dann müssen wir uns an den richtigen Bahnsteig stellen und dann müssen wir in den richtigen Zug einsteigen. Wenn wir in den falschen Zug einsteigen, dann werden wir nicht an unserem Ziel ankommen. Und Jesus selbst hat das ganz deutlich gesagt. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich geht, wird er gerettet werden. Und er sagt auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen anderen Bahnsteig, keinen anderen Zug. Und es gibt auch kein anderes Fortbewegungsmittel, kein Bus, kein Taxi, keine Pferdekutsche. Es gibt nur diesen einen Zug, Jesus allein, Jesus höchstpersönlich. Und in einen Zug, da musst du auch einsteigen. In einen Zug kannst du nicht einfach nur teilweise einsteigen oder so ein bisschen einsteigen, sondern du bist entweder drin oder du bist draußen. Und bei Jesus ist das genauso. Entweder du entscheidest dich zu 100% für Jesus oder du lässt es bleiben. Die Option, sich zu 90% für Jesus zu entscheiden oder zu 95% oder zu 98% oder vielleicht sogar zu 99,9%, die gibt es nicht. Entweder du stehst am richtigen Bahnsteig und du steigst in den richtigen Zug oder du wirst das Ziel nicht erreichen. Mit Jesus kommen wir 100%ig ans Ziel. Jesus ist 100%. Die Gleichung lautet also, Jesus ist gleich 100%. Und diese Gleichung, die ist ganz einfach. Diese Gleichung kann eigentlich jeder verstehen. Aber ich stelle fest, dass viele Menschen diese Gleichung verändern. Sie können oder wollen nicht akzeptieren, dass Jesus tatsächlich 100% ist. Und deshalb ändern sie diese Gleichung. Und sie machen aus dieser Gleichung Folgendes. Jesus plus x gleich 100%. Und ich möchte heute Morgen mit euch einen Blick in den Brief an die Kolosser werfen und mit euch ein bisschen Prozentrechnen üben. Ich möchte euch zeigen, wie wichtig es ist, dass wir bei der Ankunft des Zuges am richtigen Bahnsteig stehen. Und ich lese euch aus Kapitel 1 des Kolosserbriefes die Verse 15 bis 20. Und ihr könnt das in eurer Bibel mitlesen oder auch hier vorne. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und ich möchte mit euch heute Morgen diesen Abschnitt mal ganz genau anschauen. Ich möchte wirklich Vers für Vers mit euch diesen Absatz durchgehen, um ja genau zu erkennen, was Gott uns durch diese Worte sagen will. In Vers 15 lesen wir, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er ist Gott gleich. Jesus ist Gott. Gott, der Vater, ist für uns unsichtbar. Aber Jesus ist sein Ebenbild. Er ist die sichtbare Darstellung dieses unsichtbaren Gottes. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir Gott. Und Jesus hat das selbst auch gesagt. In Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und weiter heißt es dann in Vers 15. Jesus ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Wenn Jesus hier als der Erstgeborene bezeichnet wird, dann bedeutet das nicht, dass er jetzt das erste geschaffene Wesen war, sondern Jesus war schon immer da. Jesus erscheint nicht erst an Weihnachten in Bethlehem, im Stall, auf der Bildfläche, sondern Jesus war schon immer da. Und wir werden darauf später gleich nochmal zurückkommen. Der Erstgeborene, der war im Alten Testament der Haupterbe des Familienbesitzes. Der Erstgeborene zu sein, das ist so eine Art Ehrentitel. Das beschreibt den besonderen Rang, die besondere Stellung, die besondere Position. Der Erstgeborene steht über allen. Der Erstgeborene ist die Nummer eins. Jesus ist die Nummer eins. Gehen wir weiter zu Vers 16. Da heißt es, dass alles durch ihn und für ihn geschaffen wurde. Jesus hat also Himmel und Erde geschaffen und Himmel und Erde wurden auch für ihn erschaffen. Jesus ist also der Schöpfer, er hat alles gemacht. Und alles, die ganze Schöpfung wurde für ihn gemacht. Und viele Menschen leben ja in dem Irrglauben, dass Gott diese Erde, diese Schöpfung für uns gemacht hat, für uns Menschen. Und genauso behandeln wir die Schöpfung auch. Wir behandeln sie so, als ob sie unser Eigentum wäre. Aber diese Schöpfung wurde für Jesus gemacht. Und vielleicht sollten wir uns daran mal erinnern, gerade auch im Umgang mit der Schöpfung, dass es nicht unser Eigentum ist, sondern dass die Schöpfung für Jesus geschaffen wurde. Und in Vers 17 heißt es dann, er ist vor allem. Und hier steht nochmal das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Hier steht es nochmal explizit. Jesus war schon immer da. Bevor irgendetwas entstanden ist, war Jesus schon da. Jesus war schon immer da und er wird immer da sein. Jesus hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Jesus ist ewig. und Vers 18. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Oberhaupt aller Christen. Er ist unser Chef, er ist unser Vorbild. Jesus und kein anderer. Es gibt kein anderes Oberhaupt der Kirche. Kein Papst, kein Guru, kein Pastor. Jesus allein ist das Haupt der Gemeinde. Und Jesus allein ist auch das Haupt unserer Gemeinde, der KFB. Und Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Jesus war der Erste, der mit einem unsterblichen Körper von den Toten auferstanden ist. Und auch hier unterstreicht dieser Begriff der Erstgeborene die herausragende Stellung, die herausragende Position von Jesus. Er ist die Nummer eins. Er ist der Sieger. Er hat den Tod besiegt. Und dann heißt es in Vers 19 noch, in ihm ist alle Fülle. Und das griechische Wort, das hier mit Fülle übersetzt wird, das bedeutet eigentlich Vollständigkeit. Dieses griechische Wort, das heißt Pleroma und bedeutet Vollständigkeit. Das heißt, in Jesus und durch Jesus haben wir alles, wirklich alles, was wir brauchen. Und zum Abschluss noch Vers 20. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und er eröffnet damit den Menschen die Möglichkeit, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wenn wir daran glauben, dann sind unsere Sünden vergeben und wir haben ewiges Leben. Und ich will mit euch nochmal zusammenfassen, was in diesen 6 Versen steht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er war vor allem und steht über allem. Er ist der Schöpfer des Universums. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Er hat den Tod besiegt. In Jesus ist die Fülle Gottes. Jesus ist der Versöhner aller Dinge, indem er sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese 6 Verse des Kolosserbriefes einfach überwältigend. Für mich sind diese 6 Verse im Kolosserbrief eine geniale Beschreibung der Größe und der Herrlichkeit von Jesus. Das sind wirklich gewaltige Worte. Und was Paulus mit diesen gewaltigen Worten sagen will, kann man in einer mathematischen Gleichung zusammenfassen. Wir hatten es vorhin schon mal. Jesus ist gleich 100%. Genau das will Paulus uns hier sagen. Und Mathematik war früher in der Schule wirklich nicht mein bestes Fach. Also ich war sogar richtig schlecht in Mathe. Aber diese Gleichung, die verstehe sogar ich. Jesus ist alles, was wir brauchen. 100%. Er ist nicht 90% und er ist auch nicht 99% und er ist auch nicht 99,9%. Er ist 100%. Wir brauchen Jesus und sonst gar nichts. Und Paulus schreibt diese gewaltigen Worte an die Gemeinde in Kolosse. Und man geht davon aus, dass dieser Brief so 62 oder 63 nach Christus geschrieben wurde. Und zu der Zeit, als Paulus diesen Brief an die Kolosser geschrieben hat, da war Kolosse ein kleines, unbedeutendes Marktstädtchen. Kolosse war kein Zentrum. Kolosse war eine kleine Provinzstadt, so ähnlich wie Bruchsal. Und was auch ganz interessant ist, Paulus hat ja viele Gemeinden gegründet, aber die Gemeinde in Kolosse, die hat er nicht gegründet. Und Paulus kannte diese Gemeinde überhaupt nicht persönlich. Er war noch kein einziges Mal in Kolosse. Und er hat Kolosse auch in seinem ganzen Leben kein einziges Mal besucht. Warum schreibt Paulus dann diesen Brief? Warum schreibt er diese gewaltigen Worte ausgerechnet an die Kolosser? Warum schreibt er diese Worte nicht an die Römer oder an die Epheser? Warum nicht an irgendeine Gemeinde in einer großen Stadt, die mehr Bedeutung hat? Und ich glaube, ich kenne den Grund. Es scheint so, als ob es in Kolosse Leute gab, die nicht richtig rechnen konnten. Die hatten die göttliche Mathematik nicht verstanden. Die haben nicht gerechnet, Jesus ist gleich 100%, sondern die haben die Gleichung verändert. Die haben so gerechnet. Jesus plus X gleich 100%. In der Gemeinde von Kolosse gab es offensichtlich Leute, die konnten nicht richtig rechnen. Die hatten so ihre Schwierigkeiten mit der Prozentrechnung. In der Gemeinde in Kolosse, da gab es eine Strömung, die nannte man die Gnostiker. Und dieser Begriff Gnostiker kommt von dem griechischen Wort Gnosis und das bedeutet Erkenntnis. Und diese Gnostiker, die waren nicht dumm. Das waren wirklich richtig schlaue Leute, das waren wirklich richtig intelligente Leute. Aber für die war die Message des Kreuzes zu einfach. Für die war das Evangelium von Jesus Christus zu einfach. Die dachten, das kann nicht sein, das kann nicht so einfach gehen. Also haben sie noch bestimmte Dinge hinzugefügt. Sie haben noch ein X hinzugefügt. Und sie sagten, du musst noch ein bestimmtes Wissen haben, du musst noch eine bestimmte Erkenntnis, also Gnosis haben, um dieses Evangelium zu verstehen, um das volle Evangelium zu verstehen. Und sie predigten, Jesus allein reicht nicht, Jesus allein ist nicht 100%. Sie predigten, du brauchst Jesus und noch irgendetwas Zusätzliches. Jesus plus X gleich 100%. Das war die Formel, die dafür sorgte, dass die Gemeinde in Kolosse langsam, aber sicher in Richtung Abgrund trieb. Und deshalb war Paulus in seinen Aussagen in diesem Brief an die Kolosse auch so deutlich, deshalb war er auch so klar und so kompromisslos. Und er sagte, diese Gleichung, Jesus plus X gleich 100, die stimmt nicht, die ist falsch. Jesus plus X gleich 100, das war es, was die Gnostiker in Kolosse lehrten. Und das war eine Irrlehre. Und wisst ihr, so eine Irrlehre, die kommt nicht einfach so plump daher, sondern eine Irrlehre, die ist meistens ganz subtil, die ist ganz raffiniert. Die Gnostiker sagten nicht, Jesus ist 0%, vergiss diesen Jesus, such dir irgendeinen anderen Weg. Das haben sie nicht gesagt. Sie sagten, Jesus ist schon okay, aber das reicht nicht. Du brauchst noch etwas Zusätzliches. Du musst noch dies tun und du musst noch das tun. Und du darfst das nicht tun und das musst du lassen. Und wenn du das alles befolgst, dann und nur dann kommst du auf 100%. Und so funktionieren eigentlich fast alle Irrlehren, damals wie heute. Sie stoßen Jesus von seinem Thron herunter. Sie stufen ihn herab zu vielleicht 95% oder zu 98% oder zu 99%. Irrlehre reduziert die Kraft von Jesus und gibt den Menschen das Gefühl, dass es nicht reicht, was in der Bibel steht. Dass Jesus nicht 100% ist, sondern dass man noch etwas Zusätzliches braucht, dass man noch etwas Zusätzliches tun muss. Das war die Situation in Kolosse vor ungefähr 1955 Jahren. Und meine Frage ist, wie sieht es heute aus? Ist Jesus heute wirklich 100%? Ist es heute bei uns nicht so ähnlich wie damals in Kolosse? Wir haben heute so viele Optionen, wir haben heute so viele Einflüsse, wir hören von so vielen Dingen, die sich so wahnsinnig interessant anhören. Und die Frage ist, stoßen diese Dinge, stoßen diese Einflüsse Jesus von Platz 1? Reduzieren sie Jesus von 100% auf 95% oder auf 98% oder auf was auch immer? Ich möchte euch ein Bild zeigen. Was seht ihr auf diesem Bild? Ich sehe auf diesem Bild Menschen, die auf einer Treppe knien. Aber wisst ihr, was die da genau machen? Die knien da nicht nur auf dieser Treppe, sondern diese Menschen mühen sich auf ihren Knien diese Treppe hinauf. Und an jeder Treppenstufe halten sie an, machen eine Pause und beten. Und dann gehen sie auf ihren Knien die nächste Treppenstufe hoch. Und das machen sie von ganz unten bis ganz oben. Das geht über eine Stunde. Diese Treppe, die befindet sich in Rom und hat den Namen Scala Sancte. Das bedeutet die heilige Treppe. Und sie führt zur Sancta Sanctorum. Das ist die allerheiligste Kapelle. Das ist die Privatkapelle des Papstes. Und es reisen Menschen aus der ganzen Welt nach Rom zu dieser Treppe. Und sie mühen sich auf ihren Knien diese Treppe hoch. weil ihnen ihre Kirche verspricht, wenn ihr das tut, dann wird euch die Strafe für eure Sünden erlassen. Könnt ihr euch noch erinnern, was Paulus an die Kolosser geschrieben hat? Jesus hat sein Blut für uns am Kreuz vergossen und eröffnet damit den Menschen die Möglichkeit, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wenn wir das glauben, dann sind unsere Sünden vergeben. Die sind ausgelöscht, die sind reingewaschen mit dem Blut von Jesus. Wir sind reingewaschen, das heißt, es gibt keine Strafen mehr. Und diese Aussage finden wir auch in der Apostelgeschichte, in Kapitel 10, Vers 43. Da heißt es, jeder, der an Jesus glaubt, empfängt Vergebung seiner Sünden. Und diese Aussage zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Jesus ist 100%. Aber was machen diese Menschen hier? Was machen diese Menschen hier? Sie ignorieren diese Gleichung. Sie sagen, Jesus allein kann nicht ausreichen. Jesus allein kann nicht 100% sein. Und deshalb ändern sie diese Gleichung und sie machen daraus Jesus plus x gleich 100%. Und dieses x steht in diesem Fall für diese Treppe. Und sie mühen sich auf ihren Knien diese Treppe hinauf, weil sie denken, nur so kommen wir auf 100%. Vorsicht bei der Ankunft. Es kann der falsche Bahnsteig sein. Diese Menschen stehen am falschen Bahnsteig. Diese Menschen, die es aufrichtig gut meinen, steigen in den falschen Zug. Und dieser Zug wird sie nicht an das Ziel bringen, das sie sich erhoffen. Und ich habe noch ein weiteres, ein ganz aktuelles Beispiel für euch. Am vergangenen Dienstag rief der Papst das Jahr 2016 als ein sogenanntes heiliges Jahr aus. Und aus diesem Grund öffnete er feierlich das Nordportal des Petersdoms. Und dieses Nordportal, diese Tür, die ist normalerweise verschlossen. Die wurde jetzt erstmals nach 15 Jahren wieder geöffnet. Und wisst ihr auch warum? Diese Tür wurde deshalb geöffnet, damit für ein Jahr lang Gläubige aus aller Welt nach Rom reisen können und durch diese Tür hindurchgehen können. Und wenn sie das tun, dann erhalten sie einen Ablass. Wisst ihr, was ein Ablass ist? Die katholische Kirche lehrt, dass dir mit einem Ablass die Strafe für deine Sünden erlassen sind. Die Strafe für deine Sünden sind dann erlassen. Und das ist deshalb notwendig, weil diese Kirche die Auffassung vertritt, dass es unmöglich ist, dass wir direkt nach dem Tod bei Jesus sind. Sondern sie glaubt, dass wir vorher erst durch Leid und durch Qualen im Fegefeuer von unseren Sünden gereinigt werden müssen. Dass wir dort eine Strafe für unsere Sünden bezahlen müssen. Und wenn durch einen Ablass die Strafe für deine Sünden, die du bisher begangen hast, reduziert wird, dann verkürzt das deine Zeit im Fegefeuer. Dann verkürzt das die Zeit der Qualen und die Zeit des Leids. Und viele meinen ja, dass so ein Ablass irgendetwas aus dem finsteren Mittelalter ist, aber diese Meldung, die ist vom vergangenen Dienstag. Und im Vatikan rechnet man damit, dass im Laufe des nächsten Jahres, also solange dieses Nordportal geöffnet ist, ungefähr 30 Millionen Menschen aus aller Welt nach Rom pilgern werden, um durch dieses Tor zu gehen, um diesen Ablass zu erhalten, damit die Strafe für ihre Sünden reduziert wird. Jesus ist 100%. Aber was machen diese Leute hier? Was machen 30 Millionen Menschen hier? Sie ignorieren diese Gleichung und sie sagen, Jesus allein kann nicht ausreichen. Jesus allein kann nicht 100% sein. Und deshalb ändern sie diese Gleichung und machen aus dieser Gleichung Jesus plus x gleich 100%. Und dieses x steht in diesem Fall für den Ablass. Und deshalb pilgern über 30 Millionen Menschen nach Rom und latschen durch dieses Tor, nur weil sie denken, nur so kommen wir auf 100%. Nur so entgehen wir der Strafe für unsere Sünden. Vorsicht bei der Ankunft. Es kann der falsche Bahnsteig sein. Und diese Menschen, die wirklich aufrichtig Gott suchen, die stehen am falschen Bahnsteig und sie steigen in den falschen Zug und dieser Zug wird sie nicht an das Ziel bringen, das sie sich erhoffen. Und vielleicht sagst du jetzt, naja gut, das sind jetzt natürlich wirklich krasse Beispiele und ich weiß natürlich, dass es keinen Sinn macht, irgendwelche Treppen auf den Knien hochzugehen. Und ich weiß auch, dass ich keinen Ablass brauche, weil ich ganz genau weiß, dass Jesus bereits für meine Sünden am Kreuz gezahlt hat. Aber heißt das wirklich, dass es kein X in deinem Leben gibt? Ist Jesus bei dir wirklich 100%? Wir Christen glauben, dass Jesus uns einen tiefen inneren Frieden schenkt. Aber ich kenne Christen, die besuchen trotzdem Yogakurse, denn ein bisschen mehr innerer Frieden, ein bisschen mehr seelische Ausgeglichenheit, etwas mehr seelische Balance kann ja schließlich nicht schaden. Und sie öffnen sich damit buddhistischen und spirituellen Einflüssen. Und wisst ihr, wie diese Menschen rechnen? Sie rechnen Jesus plus X gleich 100%. Und ich kenne christliche Eltern, die beten für ihre Kinder und die vertrauen ihre Kinder Jesus an. Aber das hindert sie nicht daran, schon kleinen Kindern und Säuglingen irgendwelche Bernsteinketten umzuhängen, damit diese sie vor Krankheiten schützen und vor anderen sonstigen schädlichen Einflüssen. Wisst ihr, wie solche Menschen rechnen? Jesus plus X gleich 100%. Und wir Christen glauben daran, dass Jesus unser Leben in Händen hält, dass Jesus einen Plan für unser Leben hat. Aber trotzdem gibt es Christen, die werfen erstmal jeden Tag einen Blick in ihr Horoskop. Denn es kann ja nicht schaden, wenn man darauf vorbereitet ist, was heute so alles passieren könnte. Wisst ihr, wie solche Menschen rechnen? Jesus plus X gleich 100%. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus allein genug ist für unser Leben, wenn wir nicht glauben, dass Jesus 100% ist, dann brauchen wir solche Glaubenskrücken. Ja, klar, ich glaube an Jesus, aber zur Sicherheit mache ich noch ein bisschen Yoga. Kann ja nicht schaden. Wirklich nicht? Ja, klar, ich glaube an Jesus, aber zur Sicherheit ziehe ich jetzt mal meinem kleinen Kind noch so eine Bernsteinkette an. Kann ja nicht schaden. Wirklich nicht? Ja, klar, ich glaube an Jesus, aber morgens werfe ich dann doch lieber noch einen Blick in mein Horoskop. Kann ja nicht schaden. Wirklich nicht. Wir müssen aufpassen. Sehr schnell reduzieren wir Jesus von 100% auf 95% oder auf 98% und wir stürzen Jesus damit von seinem Thron, der nur ihm alleine zusteht. Und dann gibt es auch noch diesen frommen Druck. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber es gibt Christen, die erzählen mir von Wundern, die sie mit Gott erlebt haben. Und du schaust auf dein Leben und du fragst dich, naja, ich kann keine Wunder finden. Mein Leben, das ist so langweilig, so durchschnittlich. Und dann fängst du an, Fragen zu stellen und du fängst an zu zweifeln. Brauche ich vielleicht diese Wunder in meinem Leben, um wirklich auf 100% zu kommen? Und Christen erzählen dir von Heilungen, die sie erlebt haben am eigenen Körper. Aber du schaust auf dein Leben und du merkst, du bist immer noch krank. Du hast immer noch Schmerzen, du leidest immer noch. Und du fängst an, Fragen zu stellen. Und du fängst an zu zweifeln. Brauche ich vielleicht diese Heilungen noch, um wirklich auf 100% zu kommen? Und du hörst von Gebetserhörungen. Und du schaust auf dein Leben und du siehst, du betest und betest und betest und es tut sich scheinbar nichts. Null. Und du zweifelst. Du stellst Fragen und du fragst dich, brauche ich vielleicht diese Gebetserhörungen, um auf 100% zu kommen? Wisst ihr, diese Heilungen, diese Gebetserhörungen und diese Wunder, an denen ist nichts Falsches, das ist nicht schlecht, sondern im Gegenteil, es ist was Großartiges. Damit demonstriert Gott seine Macht hier auf Erden. Aber diese Dinge, die sind nice to have. Wenn du diese Dinge erlebst, dann freue ich mich für dich. Es ist was Großartiges. Aber wir brauchen das nicht wirklich. Alles, was wir brauchen, ist Jesus. Er ist 100%. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Wer kennt diese Frau? Jeder. Das ist die Königin von England, die Queen. Und ich habe den Eindruck, wir Christen behandeln Jesus oft wie die Queen. Wir behandeln Jesus wie die Königin von England. Die Queen, die wird von den Menschen in Großbritannien verehrt. Wenn sie irgendwo auftritt, dann kommen tausende Menschen und sie jubeln ihr zu und sie feiern sie und sie erweisen ihr die Ehre. Und wenn sie mit ihrem Rolls-Royce aus dem Buckingham-Palast rausfährt, dann stehen die Leute am Straßenrand und sie winken mit ihren Fähnchen und sie jubeln und sie feiern die Königin und sie erweisen ihr die Ehre. Aber wenn die Queen sagen würde, ab nächste Woche werden die Steuern erhöht, oder wenn sie sagen würde, ab nächste Woche wird auch in Großbritannien der Euro eingeführt, dann würden die Briten sagen, halt, stopp. Dafür ist das Parlament zuständig. Wir lieben dich als unsere Königin und wir lieben es, dich zu verehren, aber du hast keine Macht über uns. Die Königin von England hat zwar eine Ehrenposition, aber sie hat keine Macht. Und gehen wir nicht genauso mit Jesus um? Wir geben ihm zwar diesen Platz in unserem Leben, wir geben ihm diesen Ehrenplatz, wir beten ihn an, wir singen ihm Lieder, wir verehren ihn. Aber hat Jesus wirklich Macht in deinem Leben? Beeinflusst er wirklich deine Entscheidungen, die du tagtäglich triffst? Vertraust du diesem Jesus wirklich in allem? Erlaubst du wirklich, dass Jesus sich in dein Leben einmischt, dass er dein Leben prägt, dass er dein Leben verändert? Ist Jesus wirklich 100% für dich? Lasst uns noch mal anschauen, was Paulus an die Kolosser geschrieben hat, diese Zusammenfassung von vorhin. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er war vor allem und steht über allem. Er ist der Schöpfer des Universums. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Er hat den Tod besiegt. In Jesus ist die Fülle Gottes. Jesus ist der Versöhner aller Dinge, indem er sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat. Ich wünsche mir, dass diese Wahrheit wieder ganz neu in dein Herz geschrieben wird. Dass diese Wahrheit tief in dir verwurzelt ist. Mit Jesus hast du alles, was du brauchst. 100%. Wenn du das wirklich glaubst, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Dann folgst du diesem Jesus gerne nach. Dann gehorchst du gerne diesem Jesus. Dann vertraust du diesem Jesus voll und ganz. Dann brauchst du keine Glaubenskrücken mehr. Dann gibst du diesem Jesus alle Macht über dein Leben. Denn du weißt, Jesus führt dich auf den richtigen Bahnsteig. Mit Jesus sitzt du im richtigen Zug und Jesus bringt dich ans richtige Ziel. Amen.